Wie du mir, so ich dir. Na warte, habe ich im Stillen gedacht, was du kannst, das kann ich auch. Mein Gegner, er entschuldigte sich nicht, als er beim Tischtennisspiel einen Kantenball hatte. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann hat er immer lauthals gejubelt über meine Fehler. Und ich habe gemerkt, ich war so innerlich auf 180. Ja, und dann habe ich Tischtennis gespielt nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und ich habe mich dann auch nicht mehr entschuldigt für die Kanten oder Netzbälle, die ich hatte. Und in diesem Spiel hatte ich einige tatsächlich. Und dann habe ich wirklich lauthals gejubelt, wenn er dann auch mal einen Fehler gemacht hat. Und er hat viele Fehler gemacht dann. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr. Ja, das Spiel habe ich dann auch gewonnen. Aber so richtig Spaß gemacht hat es mir auch nicht. Ja, und vor allem meinem Gegner nicht. Also meine Rache, die war nicht so süß, wie es der Volksmund sagt. Aber es gibt ja scheinbar auch andere Erfahrungen dazu. Sonst gäbe es ja nicht so viele Rachetipps im Internet, wie zum Beispiel auf der Seite Egonet. Wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Dort habe ich vor allen Dingen Beispiele weiblicher Rache gefunden, ganz viele, und habe mich gefragt, sind wir Männer weniger nachtragend oder sind wir einfach nur langweiliger? Also ein paar Beispiele. Frau parkt den Wagen des Mannes auf dem Flughafenparkplatz, gibt dann den Schlüssel zurück, ohne den genauen Stellplatz zu verraten und sagt dann noch so, viel Spaß beim Suchen. Oder, und das fand ich eine besonders kreative Idee, Frau bohrt Löcher in die Wände, steckt Fisch in der Reihen rein, gibst das wieder zu. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Muss schon eine Menge passiert sein im Vorfeld, habe ich gedacht. Aber ich war irgendwie angeregt von diesen kreativen Formen weiblicher Rache und habe mir dann den Film Club der Teufelinnen gekauft und das Buch Rache ist weiblich. Und in diesem Buch kann Frau vielleicht dann auf 300 Seiten genau nachlesen, welcher Vergeltungsschlag am besten ist. Das ist auch schön sortiert, so nach Themen. Rache am Ex, Rache an der Kollegin, Rache in der Familie und so weiter. Ja, vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, ja, das ist doch eigentlich ziemlich primitiv, so dieses Zeitalter der Vendetta ist doch vorbei, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das gilt doch gar nicht mehr heute. Ja, und das stimmt auch, in unserer Rechtsordnung, da gilt das nicht mehr. Zum Glück fußt die nicht auf Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Handeln wir nicht auch zumindest immer wieder mal nach diesem Muster, wie du mir, so ich dir? Wenn der nicht grüßt, dann grüße ich auch nicht. Und wenn die nicht hilft, dann helfe ich auch nicht. Und vor allem innerlich kann es ganz schön abgehen. Da brodelt es oft und oft erinnern wir uns auch immer daran, wie stark uns der oder die andere gekränkt hat. Dann nehmen wir den Übeltäter so ins innere Kreuzverhör oder ziehen ihn vor den inneren Gerichtshof und verurteilen dann wieder und wieder. Ärger, Bitterkeit, manchmal sogar Hass, die werden auf so einem Weg eben nicht kleiner dann. Ganz im Gegenteil. Oft stellen wir uns innerlich oder in Gedanken dann auch vor, wie wir so den Übeltäter bestrafen, malen uns aus, wie der andere am Boden liegt. Vielleicht ist das bei Ihnen nicht so, dann freuen Sie sich. Das ist gut. Doch es gibt tatsächlich mehr Menschen, als man denkt, die einfach schwer getroffen sind von den Pfeilen, die man auf sie abgeschossen hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich denke, dass wir tatsächlich immer wieder diesem Muster verfallen, zumindest innerlich, weil wir gekränkt werden. Und oft sind es diese Kränkungen, die diesen Gedanken in uns auslösen, wie du mir, so ich dir. Das ist mein erster Punkt vom Rachedurst und typischen Reaktionsmustern. Überall, wo wir mit Menschen zu tun haben, werden wir gekränkt. Das ist so. Das ist in der Familie so, in der Schule, im Beruf, im Freundeskreis, auch in jeder Kirchengemeinde. Und ich gehe mal davon aus, dass auch in Hesling sowas vorkommt, dass wir von anderen gekränkt werden. Kränkungen sind seelische Verletzungen, die den Kern unserer Persönlichkeit treffen, unser Selbstwertgefühl treffen. Wir werden schlecht behandelt, nicht wertgeschätzt, nicht verstanden, manchmal unabsichtlich, manchmal aber auch vorsätzlich. Und die Bandbreite von Kränkung ist sehr groß. Das geht ja schon los mit abfälligen Blicken oder Gesten, mal eben. Oder beleidigende Worte, Ignoranz. Ich erinnere mich an einen Gottesdienstbesucher, nicht in Bremervörde, auch nicht hier irgendwo im Kirchenkreis. Wenn der zum Gottesdienst kam, hat er mich äußerst freundlich begrüßt, die beiden Kirchenvorsteher, die neben mir standen, äußerst freundlich begrüßt, und am Diakon ging er jedes Mal vorbei, ohne ihn auch nur anzugucken. Also es gibt den bewussten Angriff, es gibt die öffentliche Bloßstellung, die abwertende Kritik, das Streuen von Gerüchten. Und es gibt immer wieder solche schlimmen Geschichten. Ich denke an einen Schüler meiner Schwester, der sagte, oder die sagte über ihn, ja, die beste Zeit für ihn ist, wenn er in der Schule ist, weil seine Eltern immer den ganzen Frust an ihn ausgelassen haben, nicht nur mit Worten. Oder ich denke an meinen Freund, mit dem ich zusammen auf Jugendfreizeit war, und auf einmal hat seine Frau angerufen und hat ihm am Telefon gesagt, ich sehe keine Zukunft mehr für uns, wenn ich wiederkomme, bin ich nicht mehr da, möchte auch keinen Kontakt mit dir haben mehr. Oder der Satz einer Mutter zu ihrem Sohn, ja, eigentlich war es so gar nicht geplant. Also solche und andere Dinge, die passieren immer wieder, und sowas verletzt uns und kränkt uns zutiefst. Und daraus wachsen dann Ärger, Wut, manchmal sogar Hass, und schließlich dann der Wunsch ist, den anderen heimzuzahlen, so wie Glieder einer Kette, die dann immer länger wird. Und je näher derjenige uns steht, der uns kränkt, desto tiefer sind wir verletzt. Und je mehr die Kränkung unsere wunden Punkte berührt, desto größer ist der Schmerz. Und wenn sowas passiert, dann ist es auch kaum möglich, dann einfach so dazustehen und zu sagen, ja, das, was du jetzt eben gesagt hast, das hat mich tatsächlich verletzt und das ärgert mich auch. Und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, dass du dich bei mir entschuldigst. Das ist schwer. Wenn wir getroffen sind, wirklich innerlich getroffen sind, dann reagieren wir meist nach folgenden Mustern. Ein Muster kann sein, wir ziehen uns zurück. Rückzug heißt, dem oder der anderen die kalte Schulter zu zeigen. Auch der Rückzug ist übrigens eine Form von Rache, nämlich der Versuch, mit Nichtbeachtung zu strafen. Das Problem, auch wenn wir äußerlich nichts mehr mit dem Kränkenden zu tun haben, sind wir häufig innerlich noch mit ihm beschäftigt und oft heftiger und länger als uns lieb ist. Trotz des Kontaktabbruchs haben wir schwer zu tragen. Oder, zweite Variante, wir gehen zum Gegenangriff über. Der Gegenangriff ist der Versuch, die verlorene Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Wir möchten, dass der andere genauso leidet wie wir. Haben wir ja schön gesehen im Anspiel, dass sie so richtig nass wird. Wir möchten die anderen verletzen, wir möchten sie treffen, so wie sie uns getroffen haben. Und manchmal wird das sogar zur Lebensaufgabe. Alles Denken und Fühlen kreist darum, das erlittene Unrecht dann eben wieder zurückzugeben. Und das Problem hier, dieses Kreisen der Gedanken um diese Gefühle, die macht uns zum Gefangenen, genau dieser negativen Gefühle. Und dann kann man das nicht mehr loslassen. Aus Angst, der Verursacher kommt ohne Strafe davon. Und ist am Ende dann sogar siegreich. Also Rückzug, Variante 1, und Gegenangriff. Beides hilft nicht beim Umgang mit Kränkung, sagen Psychologen und Ärzte. Forscher der Stanford Universität, die haben nachgewiesen, Zitat, es ist ungesund, nachtragend zu sein. Also die Dauerqual, verletzt zu sein, macht Seele und Körper krank, macht einen kaputt. Und gleichzeitig haben sie herausgefunden, Verzeihen hilft körperlich und seelisch. Interessante Testergebnisse, 250 Personen haben sie getestet, bei denen nahmen die Magenschmerzen ab, die Müdigkeit, der Schwindel, allein durch das Verzeihen. Auch Blutdruck und Puls haben sich normalisiert. Und noch Monate nach diesem Projekt fühlten sich die Teilnehmenden vitaler und optimistischer, also diejenigen, die verziehen haben. Und ich habe gedacht, ja, jetzt ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, was Jesus schon vor 2000 Jahren gelehrt hat, ja, und vor allen Dingen gelebt hat. Vergeben macht frei. Vergeben tut gut. An die Stelle von wie du mir, so ich dir, da stellt Jesus was Neues. Vergib den, der an dir schuldig wurde. Tu Gutes dem, selbst der dich gekränkt hat. Das ist besser für dich und für die anderen. Und Jesus hat ja nicht nur danach gelebt, sondern so ist er auch gestorben. Als seine Widersacher ihn ans Kreuz geschlagen haben, hat er gebetet und in diesem Gebet mit seinem letzten Atemzug gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, vielleicht geht Ihnen das jetzt alles ein bisschen zu schnell und vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, ja, vergeben statt nachtragen, auf Rache verzichten, stattdessen Gutes tun, ausgerechnet dem, der mich gekränkt hat. Ich bin doch nicht Jesus. Und dazu kommt ja, dass unsere Gefühle und unser Gerechtigkeitssinn in der Regel was ganz anderes sagen. Mir geht das jedenfalls so. Dass man sagt, wenn ich wirklich so handle, werde ich dann nicht zum Fußabtreter für alle? Und ist es dann nicht so, dass sich am Ende dann immer die Gemeinen durchsetzen, wenn ich das alles einfach so schlucke, immer verzeihe? Ich erinnere nochmal daran, was die Psychologen sagen. Verzeihen hilft einem selbst beim Umgang mit Kränkungen. Also so verkehrt und weltfremd ist das nicht, was Jesus gesagt hat. Damit sind wir beim zweiten, wie Kränkungen heilen können. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Abend erlebt mit Richard Wurmbrand, einem lutherischen Pastor aus Rumänien. Der wurde zu kommunistischer Zeit aufgrund seines Glaubens verhaftet, verhört und schwer gefoltert. Er saß 13 Jahre lang im Gefängnis, davon 3 Jahre in Einzelhaft in einem unterirdischen Kerkern. 3 Jahre ohne einen einzigen Sonnenstrahl, ohne Vogelzwitschern. Und an diesem Abend, das war in meiner Heimatkirchengemeinde, da hat er erzählt von der Entscheidung, von der er gestanden war. Und er hat gesagt, ich hatte die Wahl, gefangen zu sein, nicht nur im Knast, sondern auch in meiner Bitterkeit und Wut. Oder meinen Peinigern zu verzeihen und für Versöhnung einzustehen. Und Richard Wurmbrand ging es so wie einem Mann, der 2 Hunde hat, die sich gegenseitig aufs Kräftigste bekämpfen. Der eine steht für Rache, Gewalt und Hass und der andere steht für Vergebung, Liebe und Frieden. Und der Besitzer muss sich entscheiden, welchen von diesen beiden Hunden füttere ich? Welchen lasse ich stark werden? Welcher soll siegen? Richard Wurmbrand hat sich im Bild gesprochen für den Hund der Liebe und des Friedens und des Verzeihens entschieden. Er hat sich dafür entschieden, den Tätern zu vergeben. Norwegische Christen haben ihn dann freigekauft nach diesen 13 Jahren. Er hat eine Organisation gegründet, die sich für verfolgte Christen einsetzt, die bis heute auch noch besteht, lange nach seinem Tod. Wurmbrand litt sein Leben lang an den Folgen dieser Haft. Und das war an diesem Abend zu sehen, als er in die Kirche reinkam und nach vorne ging. Der konnte gar nicht mehr richtig gehen, weil sie ihn geschlagen hatten auf die Fußsohlen. Also jeder Schritt hat ihm Schmerzen bereitet. Und bei jedem Schritt hat er sich im Grunde genommen erinnert an das, was ihm angetan worden ist. Und gleichzeitig war aber zu spüren an diesem Abend, dass er seinen Folterern wirklich vergeben hatte. Und dass er Frieden im Herzen hatte. Und er hat das auch ausgestrahlt. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Und Wurmbrand hatte im Sinne Jesu gehandelt. Paulus nimmt das dann auf und sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Wenn wir Bosheit mit Bosheit beantworten, dann bleiben wir in ihr gefangen. Und dann wird diese Kette aus Kränkung und Ärger, Wut, Hass, Rache, die wird immer weiter geschmiedet und wird immer länger. Erst wenn wir diese Kette unterbrechen, dann kann es anders werden. Wenn wir vergeben und nicht mehr vergelten, dann können wir frei werden. Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Wie funktioniert denn Vergebung? Dazu einige unvollständige Gedanken. Das erste ist, Vergebung ist die Entscheidung, auf Rache zu verzichten. Meist sind unsere Gefühle noch gar nicht so weit, um vergeben zu können. Und deshalb beginnt Vergebung mit einer Kopfentscheidung zunächst. Ich verzichte bewusst auf das Wie du mir, so ich dir. Das ist eben dann dieser Verzicht darauf, den anderen leiden sehen zu wollen. Wir lassen unsere Rachefantasien bewusst los und sagen, ich mache das nicht mehr. Ich wünsche mir jetzt nicht mehr, dass sie Runzeln im Gesicht kriegt und 20 Jahre älter aussieht. Ich wünsche mir nicht mehr, dass er über Nacht eine Glatze bekommt. Ich wünsche mir nicht mehr, dass der Trecker über das neue iPhone drüber fährt oder dass sie eine 6 in Mathe schreibt. Zweitens, vergeben heißt nicht, das Verhalten einer anderen Person zu entschuldigen. Wenn Kinder was tun, dann wird ja häufig entschuldigt, ach, das sind doch nur Kinder. Die konnten das noch gar nicht so einschätzen, was sie tun. Sie sind doch noch gar nicht voll verantwortlich. Echte Vergebung hat immer mit dem zu tun, was nicht zu entschuldigen ist. Und das hat was mit dem Respekt vor den Opfern zu tun. Ja, dass man dann sagt, ja, es war schlimm, wirklich schlimm und böse, was du getan hast, und das ist auch nicht zu entschuldigen, was du gemacht hast. Du bleibst dafür verantwortlich. Und trotzdem vergebe ich dir. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das nächste, vergeben heißt nicht vergessen. Nochmal zu Richard Wurmbrand. Ich habe ja schon erzählt, wie er durch die Kirche gegangen ist und bei jedem seiner Schritte daran erinnert worden ist, dass er gefoltert wurde. Er hat das nicht einfach vergessen. Vergeben bedeutet nicht zu vergessen, aber vergeben hilft, sich ohne oder zumindest mit weniger Schmerz zu erinnern. Vergeben heißt auch nicht, alles wird wieder gut. Ich hatte einen Onkel, der Alkoholiker war, und wenn er getrunken hatte, dann ging es meiner Tante und meinen beiden Cousinen sehr schlecht. Vergeben heißt nicht, einfach in die ungesunden Verhältnisse zurückzukehren. Eine geschlagene Ehefrau muss nicht zu ihrem Mann zurück, wenn er sich nicht helfen lässt und keine Aussicht auf Veränderung besteht. Es kann sein, dass ich persönlich vergebe und trotzdem wird die Beziehung, in der ich lebe, nie wieder so, wie sie war. Das kann sein. Vergeben heißt nicht, alles wird wieder gut. Und nächster Gedanke, wer vergibt, der sieht den Widersacher als ganzen Menschen. Es ist so, wer vergelten möchte, der reduziert den anderen auf das Böse, was er getan hat, auf die dunklen Seiten. Man sieht dann gar nichts mehr anderes. Wer vergibt, der fängt an, den ganzen Menschen wieder in den Blick zu bekommen, sieht dann auch die guten Seiten, sieht auch das, was an dem, der einem Böses getan hat, auch bedürftig ist und schwach. Und wenn man einen Menschen so sehen kann, dann kann man anderen auch wieder Gutes gönnen. Und noch ein Gedanke, Vergebung ist oft ein langer Prozess. In der Regel durchlaufen wir verschiedene Phasen. Zum Ärger über die Kränkung kommt der Schmerz, gerade dann, wenn Wundepunkte berührt worden sind. Und der Schmerz, der kann sogar noch größer werden, wenn wir den Ursachen dieser Verletzung auf den Grund gehen. Zum Beispiel, wenn wir merken, da stecken Erlebnisse in der eigenen Kindheit dahinter, dass wir so besonders stark gekränkt sind. Und das kann dann nochmal wirklich sehr wehtun, das alles nochmal durchzugehen und nochmal zu durchleiden. Aber meist ist das ein sehr heilsamer Prozess, wenn Verborgenes an die Oberfläche kommt. So wie Schürfwunden besser heilen, wenn Luft dran kommt, so heilen auch diese inneren Wunden besser, wenn wir ihrer bewusst sind und wenn wir sie auch Gott vorhalten. Von dem es heißt im Psalm 147, er heilt die gebrochenen Herzen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Also, Sie merken, der Weg der Vergebung, das ist beileibe kein leichter Weg. Aber ich denke, es ist der einzige Weg, mit den erlittenen Kränkungen wirklich umzugehen und sie auch heilen zu können. Nur durch das Vergeben wird diese Kette aus Kränkung und Ärger, Wut und Rache, wird sie durchschlagen. Vergebung befreit von dieser Fessel der bösen Tat und befreit auch von der Bindung an den Täter. Und zum Schluss, woher kommt die Kraft zum Vergeben? Vielleicht denkt jetzt so der eine oder die andere, ja gut, das hört sich ganz gut an, könnte was sein, auch wenn es sicherlich leichter gesagt ist als gelebt. Und das stimmt. Vergebung ist leichter gesagt als gelebt. Wer vergibt und nicht mit gleicher Münze heimzahlt, der braucht eine besondere Währung. Denn um vergeben zu können, da braucht es wirklich mehr als nur zu sagen, okay, dann vergebe ich halt und ist ja alles wieder gut, sagen sogar die Ärzte, Stanford Universität. Um vergeben zu können, braucht es eine besondere Kraft. Und die habe ich nicht, denkt vielleicht der eine oder die andere. Und dann sage ich, ja, ich habe die auch nicht. Diese Kraft, die steckt nicht in mir. Ich merke, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann schießt das Adrenalin in meinen Körper. Dann erhöht sich mein Puls und dann schießt dieser Gedanke in meinen Kopf, wie du mir, so ich dir, wie beim Tischtennis. Und ich denke, dass es jedem und jeder von uns auch so geht, je nachdem, welche wunden Punkte nun gerade getroffen werden bei uns. Natürlich nicht immer. Und dann, was machen wir dann, wenn das passiert, wenn wir spüren, wir sind da getroffen? Stellen Sie sich vor, es gibt nicht nur diesen Appell, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten, sondern es gibt auch die Kraft dazu. Stell dir vor, es gibt diese Kraftquelle, die Vergebung wirklich möglich macht und du kannst sie anzapfen. Wir feiern doch diesen Gottesdienst heute Morgen, weil wir glauben, dass Jesus diese Kraftquelle ist. Wir feiern doch diesen Gottesdienst, weil wir überzeugt sind, dass Jesus keine Märchenfigur ist und nicht nur jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wir glauben, dass er, Jesus Christus, hier mitten unter uns ist heute Morgen. Wir erleben für uns, wie er uns vergibt. Das vergibt, was wir gestern verbockt haben und was wir morgen verbocken werden. Und diese Vergebung, die er uns schenkt, heute und in unserem Leben, die lässt uns auch anderen vergeben. Jesus macht das möglich, dass wir vergeben können, dass ich vergeben kann. Es ist nicht nur eine Aufforderung, wie es im Epheserbrief heißt, vergebt einer dem anderen, sondern Jesus selbst gibt die Kraft dazu. Und wenn du merkst, ich habe nicht die Kraft zu vergeben, dann bitte Jesus darum, dass er sie dir schenkt. Jesus gibt diese Kraft, gibt er gern. Das ist meine Erfahrung und das ist eine Erfahrung, die du, die sie auch machen können. Und dann werden sie auch erfahren, Verzeihen hilft beim Umgang mit Kränkungen. Verzeihen macht wirklich frei. Verzeihen heilt. Das, was in uns schmerzt, heilt auch Beziehungen. Nicht von heute auf morgen oft, aber nachhaltig. Und auch nicht immer, aber oft. Danke fürs Zuhören. Und dann sage ich mal am Ende Amen.